habe bei keinem anderen Mitspieler ein Erwachsenwerden und ein Reiferwerden-Prozess so wahrgenommen wie bei Nevin.
Wenn man auf sein Herz hört, dann kommt man immer ans richtige Ziel an.
Ich habe sogar von einem Fan noch ein Trikotgeschenk gekriegt, also einem Liverpool-Fan.
Ihr hört Mein Block, den BVB-Fan-Podcast, präsentiert vom BVB-Fankonto.
Willkommen zur 12. Folge vom BVB-Fan-Podcast Mein Block. Heute haben wir zum ersten Mal einen Gast, der seinen Stammplatz im Oberrang der Südtribüne hat, in Block 83. Weil es da oben aber gerade gar keinen Strom gibt, hocken wir jetzt weiter unten in Block 13 am Podest der Ultras und benutzen deren Steckdose. Wie immer ist Patrick Obomoyela dabei. Grüß dich, Obo.
Hallo. Hi.
Ich bin Christoph Böker, Redakteur bei Borussia Dortmund, und zwischen uns sitzt unser Gast, Andi Zeitler. Tag, Andi.
Hallo.
Andi, wir haben dich eingeladen, weil du der Kopf hinter der Aktion Tore für Nevin bist. Aber bevor wir jetzt darüber sprechen, wie es dazu kam, dass du so fleißig Geld für die Stiftung von Nevin Subotic sammelst, ich finde, da sollen unsere Hörer dann erstmal erfahren, wer bist du eigentlich, was machst du sonst so im Leben und wo kommst du eigentlich her? Erzähl doch mal.
Ja, erstmal hallo und vielen Dank für die Einladung. Überhaupt freue mich, dass ich dabei sein kann.
Ja, schön, dass du da bist in diesen wilden Zeiten.
Ja, ganz genau.
Das stimmt, ja. Ich lebe in Berlin und eigentlich komme ich aus Thüringen, so wenn du schon so genau danach fragst. Aber jetzt mittlerweile seit 15 Jahren in Berlin. Und bin Softwareentwickler und und BVB-Fan. Und das hat dann irgendwie gut zusammengepasst. Erkläre ich dann gleich noch.
Ja. jetzt musst du mir erklären, wie ein Thüringer Softwareentwickler Fan vom BVB wird und diese Leidenschaft so lebt wie du. Also das muss ich verstehen.
Das hatte ich befürchtet. Nee, ist immer schwierig. Fragen mich viele Leute, warum ich eigentlich BVB-Fan bin und ob ich da aus der Gegend komme und wie ich dazu gekommen bin. Also wir haben viel dem BVB geguckt, einfach im Fernsehen, und sind eigentlich nie, oder ich bin nie auf die Idee gekommen, dass ich jetzt mal nach Dortmund fahren könnte, weil das ja immer, ist halt weit weg, ne?
Ja, von, eine schöne Strecke.
Von Berlin und die Begeisterung ist halt immer mehr gewachsen, dann vor allen Dingen auch zu der Zeit, als Kloppo hier war und der halt einfach ein super toller Fußball gespielt wurde. Und und dann hat mein Sohn das irgendwie ziemlich aufgegriffen, war schon Fußball begeistert, also so mit 4, 5 ging das los, wollte dann, hat das, glaube ich, auch so ein bisschen von mir aufgeschnappt. Und dann sind wir irgendwann mal auswärts, unser erstes Auswärtsspiel war in Wolfsburg, das Spiel, in dem sich Nevin da verletzt hat und seinen Kreuzbandriss geholt hat, was ja schon irgendwie auf eine Art beeindruckend war. Und dann waren wir ein halbes Jahr später das erste Mal hier und waren bei Freunden in Düsseldorf zu Besuch und haben dann gesagt, na gut, wenn wir jetzt schon mal so nah dran sind, dann versuchen wir mal, haben dann Familienblock-Karten gekriegt, und der Tag war auch dann also eigentlich wahrscheinlich so genau, wie es sein sollte. So, wir sind halt angekommen in den Familienblock, da war irgendwie Torwandschießen, haben wir gleich irgendwie einen Schal gewonnen, ich habe einen Schal gewonnen, er hat einen Schal gewonnen, dann oben im Familienblock ist dann gefragt worden, ob er Fahnenkind sein will, was wir, das ist ja super. Dann so, ne, weil wenn die das erste Mal im Stadion sind, die Kinder, und wir waren so früh genug dran und hatten da das Glück. Und dann war es natürlich rum, ne?
Also, ja, dann war es geschehen.
Ja.
Jetzt, ich muss mal einmal kurz dazwischengrätschen, weil du gesagt hast, in Wolfsburg, das wäre beeindruckend gewesen, als Nevin sich war. Was meinst du damit? Die Reaktion aus dem Stadion, der Leute?
Oder? Ja, einfach die ganze Situation. Man hat schon gleich gemerkt, dass das irgendwie was Ernsthafteres ist. Und dann ist er ja direkt, also wir saßen da und er ist halt rausgetragen worden, das hat ja auch ein bisschen gedauert. Und ist dann vor uns, quasi vor der Tribüne, vorbeigetragen worden, hat noch den Fans gewunken und alle haben applaudiert, und damals kannten wir das ja auch noch nicht so, diese dass man ihn da rausbegleitet und versucht, ihm irgendwie nochmal zu sagen, alles Gute und gute Besserung auf eine Art, ne? Ist ja klar, aber halt das war schon irgendwie, ja, und dass das dann halt so eine schlimme Verletzung war, war irgendwie für
beim ersten Auswärtsspiel ausgerechnet, so ungefähr, das war schon beeindruckend irgendwie auf eine Art.
Das war jetzt aber nicht der Grund, ihr habt nicht gesagt, wir fahren zum ersten Auswärtsspiel und der Erste, der sich verletzt, ist jetzt unser Lieblingsspieler, wäre ja auch böse gewesen. Aber war Nevin denn schon immer einer, wo du gesagt hast, boah, den finde ich dufte, oder gab es da noch andere? Wie ist das entstanden?
Also ich habe immer schon so ein bisschen so einen Hang zu Abwehrspielern. Ich bin auch großer Fan von Schmelle, also einfach von der Art, wie er spielt und wie er sich reinhängt, und das ist ja bei Nevin auch so, ja, so ähnlich, dass er immer, dass man merkt, er gibt halt einfach alles auf den Platz und ist da halt voll dabei. Und aber das war jetzt nicht so, dass er das gilt ja auch für viele, ne? Und in der Mannschaft damals war das ja deswegen ist er jetzt uns nicht irgendwie hat das nicht angefangen. Also wir haben dann, aber es hat schon damit zu tun, weil wir haben dann auf irgendeiner Zug, also dann ging das los, was ich vorhin erzählt habe, ne? Dann haben wir, okay, wir müssen mal nochmal wieder in das Stadion,
ja,
und haben dann angefangen, öfter zu fahren, wenn das ging. Und die Kinder sind, also mein Sohn und die Tochter mittlerweile auch, die sind halt oft dabei, wenn so oft es halt klappt. Und wir haben auf irgendeiner Zugfahrt dann den Film geguckt, den der BVB über die Reha von Nevin gemacht hatte. Und da wurde ja auch die Stiftung vorgestellt. Das war ja auch so ein bisschen die Absicht, glaube ich, mit dabei, ne? Und ja, also, und den haben wir dann angeschaut und da habe ich das erste Mal davon mitgekriegt und habe dann auch gesagt so, wow, das ist ja super, was er macht, und halt auch mit diesem Grad, wie er da selber sich einbringt und das Engagement, und hatte irgendwie das Gefühl, da will ich, finde ich super, will ich irgendwas mit, also halt auch was spenden und halt da mitmachen.
So, jetzt hast du den Bogen quasi schon gespannt. Ich hätte dich nämlich gefragt, wie kam es denn zu genau, deiner Initiative, Idee, wie auch immer man das nennen möchte, Tore für Nevin.
Schon vorher erzählt, ja. Ja, und dann hat es tatsächlich auch noch eine ganze Weile gedauert, bis ich dann mal so in die Puschen gekommen bin damit. Und hatte dann...
Musstest noch ein paar Softwares entwickeln.
Das war noch gar nicht da zu dem Zeitpunkt, aber...
Ach so.
Wir haben halt für andere Sachen schon gespendet, und ich hatte immer so, mein Problem war, so in Anführungszeichen, wie viel spende ich denn da jetzt? Und dann hatten wir zur Saison 17-18, war erster Spieltag wieder in Wolfsburg, witzigerweise, und wir hatten Karten und wollten fahren, und am Tag vorher bin ich so ein bisschen, klingt so ein bisschen kitschig, bin ich morgens aufgewacht und hatte dann die Idee, naja, ich kann das ja einfach an den Toren festmachen. Dann muss ich nicht drüber nachdenken,
genau,
wie viel ich jetzt spenden soll. Und
naja, immer, du müsstest zumindest noch entscheiden, wie viel du pro Tor.
Ja, pro Tor, klar. Aber einmal nur am Anfang.
Ja.
Und genau. Und ja, und das habe ich irgendwie auf Twitter geschrieben. Und da haben sich, weiß ich nicht mehr, 20, 30 Leute gleich irgendwie gemeldet und gesagt, irgendwie super Idee, mach mal mit. Und naja, und so ist das entstanden. Und dann war so, okay, dann... mal gucken, wie weit das geht und wie viel noch mitmachen vielleicht.
Ja, und wie viele machen denn noch so mit? Also ist ja wahrscheinlich eine relativ schwankende Zahl, mal mehr, mal weniger, aber in welcher Größenordnung bewegt sich das denn? Und was kommt denn da so, oder was ist denn da insgesamt schon mal so zusammengekommen?
Ja, also bis jetzt sind es...
Anruf für den Moderator.
Vielleicht wollte einer sagen, wir sollen den Rasenmäher ausmachen oder so. Keine Ahnung.
Ja, also es sind mittlerweile über 300 Leute, die mitmachen und mitgemacht haben. Sind jetzt seit der letzten Saison, haben wir das ja auch auf Union ausgedehnt. Und sind auch viele Unioner dazugekommen.
Aber auch noch?
BVB? Auch noch, ja, ganz viele. Es ist gar nicht so sehr schwankend. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass viele, die dabei sind, einfach auch dabei bleiben, obwohl Herr Nevin auch zu der Zeit ja auch gar nicht mehr hier war. Und aber trotzdem, wenn sie einmal dabei sind und die mitgekriegt haben, was die Stiftung macht, und ich glaube, das ist einfach auch, hängt halt ganz viel damit zusammen, wenn man sich das einmal anguckt und merkt, wie was die machen und wie die das machen, ist halt einfach sehr überzeugend auch, dass man da
absolut
so, und dann sind die Leute dabei geblieben. Und insgesamt haben wir jetzt, um den zweiten Teil noch zu beantworten,
ja,
vor 3-4 Wochen, glaube ich, sind wir jetzt über 40.000 Euro insgesamt über die Grenze gekommen.
Geil.
Also es ist dann der vierte Brunnen finanziert.
Mega.
Ein Brunnen kostet 10.000?
Ja.
Ah, okay.
Das ist so das Material und
klar.
Großer Anteil auch die Planung. Man muss ja da in der Region, ist sehr gebirgig und man muss da immer genau schauen, wie wo die Brunnen hinkommen können, wo halt möglichst viele Leute dann Zugang auch haben. Und die müssen auch immer 60, 70 Meter tief bohren. Da kommen wir vielleicht nachher noch dazu. Das ist so ein, da, ja, man hat immer so den Eindruck, Afrika, da gibt's zu wenig Wasser. Das ist ja gar nicht der Fall eigentlich.
Ja, du musst nur rankommen.
Ja, es ist halt tief und
genau
und das kostet halt dann entsprechend auch Geld, da so einen Brunnen zu bohren. Ja.
Wahnsinnig, der Aufwand. Wenn ich mich jetzt mal hier umgucke, dann habe ich gehört, wenn ich zumindest jetzt nach links gucke, also da, wo die West an die Süd grenzt, dann hängt da bei Heimspielen die Zaunfahne Tore für Nevin. Jetzt hast du aber schon erwähnt, da gibt es auch noch ein paar andere Plätze, also das gab schon mal ein paar Unterschiede. Wie früh musst du eigentlich im Stadion sein, damit du diese Fahnenplätze noch ergattern kannst? Also, oder gibt es da immer Feste oder bucht man sich vorher einen Parkplatz sozusagen für die Fahne? Wie funktioniert das?
Es ist unterschiedlich. Also auf der West ist es so, dass die Fahnenplätze schon eigentlich alle vergeben sind. Mhm. Und die Fahnen, die da hängen, ich kenne da so ein paar Leute auch, da bin ich halt durch die Aktion auch mit in Kontakt gekommen und die haben ihre Fahnen da schon teilweise schon seit 15 Jahren oder so hängen. Auf der Ost ist es quasi, wer zuerst da ankommt, der hängt seine Fahne.
Okay.
Also hier unten, so unter dem Block 41, so an dem hinter der Bank nicht, da ist nicht genug Platz, aber halt
Nebenbereich,
in dem Rollstuhlblock hier vorne.
Mhm.
Und da kann man immer, wenn man früh kommt, dann hängt man die Fahne einfach hin. Und deswegen, ich bin immer ziemlich früh da. Bin auch immer furchtbar angespannt. Da müssen wir mal meine Freunde fragen.
Wegen der Fahnen oder wegen des Spiels?
Wegen beidem natürlich. Nee, aber halt auch, dass ich, wenn das Banner hängt, dann bin ich schon beruhigter. Also ich muss erstmal, dass ich einen Platz finde, und ist eigentlich gar nicht wirklich notwendig, weil die am Anfang, wenn man früh genug da ist, dann ist eigentlich immer noch Platz. Und
Wichtig ist dir das denn, dass sie dann auch ab und zu mal auf der Westtribüne hängt? Weil Hand aufs Herz, die Kameras gucken halt alle Richtung Westtribüne. Also wenn du in der Sportschau zu sehen sein willst, musst du auf der West.
Das stimmt. Also aber auf der Westtribüne ist, wie gesagt, da ist halt sind die Plätze eigentlich vergeben. Die zwei, dreimal, die es da hingen, war es tatsächlich so, dass die Fanabteilung uns ihren Platz überlassen hat. Die haben dann Banner hängen und haben gesagt sofort, ja klar, mach mal, häng das da hin und unterstütz mal gerne. Und was mich natürlich sehr gefreut hat,
dann sehen es gleich ein paar Millionen mehr. Ne?
Da sieht, aber man sieht es im Fernsehen, hatte ich schon drüber nachgedacht, da müsste man wahrscheinlich nochmal einen 5-Meter-Banner und die Schrift größer machen, dass man es auch lesen kann. Weil man, also ich sehe es natürlich, die Freunde schreiben mir dann irgendwie, guck mal da, war im Fernsehen. Aber ich glaube, man kann das nicht so, außer vielleicht bei einer Ecke dann oder so, wenn eine Großaufnahme ist. Ja.
Jetzt haben wir mit einigen schon Podcast hier aufgenommen, die in Block 12 und 13 ihre Plätze so haben. Jetzt bist du eine ganze Ecke weiter oben.
Ja.
Wie stimmungsvoll ist denn das da oben? Also wir wissen ja, die Süd ist das Herz vom Ganzen hier. Und hier mittendrin, wo wir jetzt auch sitzen gerade, ist natürlich so das Epizentrum. Aber wie geht's da oben zu?
Eigentlich ganz gut. Also die Gruppe mit.
Das war schon mal in Ordnung.
Ja. Er ist noch nie eingeschlafen.
Nein, eingeschlafen nicht. Nee. Aber die, also es kommt, da oben kommt es schon ein bisschen drauf an, auf den Spielverlauf.
Mhm.
Oft ist es ist super Stimmung, also manchmal ist super Stimmung, oft ist die Stimmung ziemlich gut, würde ich sagen. Manchmal ist es so ein bisschen, wo ich mir denke, ach komm Leute, mach mal ein bisschen Druck. Ja. Also ich stehe da mit einem Fanclub zusammen, 83er Herzblut Borussen heißen die. Schöne Grüße.
Wo kommen die her? Weißt du das?
Die Raum? Sind aus Wesel, die okay, Ecke.
Wesel. Ja. Grüße nach Wesel.
Ja. Und das ist eine ganz nette Bande. Und wir versuchen immer Stimmung zu machen. Und ja, aber eigentlich, das schwappt schon hoch. Also das ist schon ganz schön. Wir sind da oben. Also ich habe es ja schon gesagt, ich bin oft mit den Kindern hier. Mhm. Und da ist es halt angenehm und auch vor allen Dingen auch einfach. Wir sind da gleich am Block anfangen und können da rein und raus ganz schnell und das so ist schon.
Pipi-Pause.
Und man sieht halt auch, Pipi-Pause und man sieht auch einfach super von da oben.
Ja, das stimmt.
Jetzt hast du schon gesagt mit deinen Kindern, deinen Sohn hast du schon erwähnt. Wie alt ist der jetzt?
Der ist 14, die Tochter ist 11.
Und sagen die manchmal, Mensch Papa, da unten ist doch die Action, lass mal da runtergehen. Was machen die
nach Bier riechen, wenn die nach Hause kommen.
Nee, die Bierduschen finden sie jetzt eigentlich noch nicht so richtig so gut. Aber die, klar, wir waren auch schon mal in Block 13 und der, ich weiß nicht, ich glaube der Tochter wäre es vielleicht noch so ein bisschen zu wild. Der Sohn findet das schon super, aber die sind... Im Moment ist es da eigentlich, die gucken halt auch gerne das Spiel an. Mhm. Und dann, wie gesagt, da oben hat man dann auch keine Blockfahne vor der Nase. Und, ja. Und das ist schon okay. Ich glaube, die, musst du nochmal fragen, aber ich glaube, die fühlen sich da ganz wohl.
Hat sich noch keiner beschwert.
Ja, wir sind ja auch immer, ein großer Teil ist ja einfach auch, dass man die Freunde sieht. Ne? Und die stehen da oben.
Total, ja.
Und andere Freunde stehen, sehr gute Freunde, die stehen in Block 82. Da sind wir dann immer so ein bisschen... Manchmal versuchen wir auch da hinzukommen oder gehen halt schnell in der Halbzeit oder treffen uns nach dem Spiel natürlich. Ja, aber das ist ja auch, will man ja mit den Freunden zusammen auch gucken, das Spiel.
Also wir haben jetzt schon einiges erfahren über dich, ne, wie es losging mit dir und dem BVB. Aber natürlich wollen wir jetzt auch noch herausfinden, welche Spiele gibt's, welche Momente sind es, von denen du sagst, boah, die sind für mich echt unvergesslich gewesen. Und du hast uns im Vorfeld geschrieben, dazu gehört das Viertelfinale der Euroleague 2016. Sportlich war es jetzt nicht so dolle, Liverpool gegen den BVB, Kloppos ja. Rückkehr nach Dortmund. Also sprechen wir erstmal über das Hinspiel hier in Dortmund, ein 1:1. Und du warst auch live und in Farbe mit dabei, oder?
Ich hatte sogar das Glück, dass ich bei beiden Spielen dabei war. Und das Hinspiel war ja... Das ist mir jetzt gar nicht so in Erinnerung geblieben.
Also ich kann
ist
auch schwer ich, mit dem ja. Rückspiel, aber da reden
also
wir
ich kann zum Hinspiel nur sagen, es war wirklich komisch, weil du nicht wusstest, wie doll können und dürfen wir diesen Gästetrainer jetzt eigentlich anfeuern, ja, weil jeder wollte natürlich. Ne? Guck mal, da steht er. Ja. Ist ja auch relativ groß, nicht zu übersehen. Und dann so, boah, guck, der Kloppo ist wieder da. Aber du hast ja dann auch eine eigene Mannschaft. Du kannst ja nicht nur für den Gästetrainer hier. Also dann
wir wollten,
machst du auch was falsch.
Klar, wir wollten schon selber gewinnen. Ne? Aber die, also was ein ganz nettes Erlebnis war, ich bin in Berlin in den Zug eingestiegen und neben mir waren zwei Liverpool-Fans und die saßen dann auch direkt, also in der Reihe, an den zwei Sitzen neben mir, konnten mal erkennen, hatten halt schon ihre Trikots an und dann bin ich mit denen ins Gespräch gekommen und hab dann so okay, ihr fahrt nach Dortmund ja offensichtlich und wieso kommt ihr denn nach Berlin vorher? Und dann meinten die, ja, also gibt da keinen Direktflug von Liverpool nach Düsseldorf oder nach Dortmund. Und ich so, ah ja, okay. Und dann habe ich gesagt, naja, aber von Manchester? Nee, Manchester, da gehen wir nicht hin. So. War die Antwort. Und,
das ist so, als wenn wir von aus Gelsenkirchen irgendwo hinfliegen.
Ja, klar, genau.
Natürlich nicht.
Konnte ich auch voll nachvollziehen. Also das Witzige war dann, dass wir halt dann uns die Zugfahrt lang eigentlich unterhalten haben und die beiden, ich bin immer noch in Kontakt mit denen. Wir waren dann am nächsten Tag sind die natürlich von Berlin wieder nach Hause geflogen und dann waren wir noch, hatten wir uns noch verabredet und waren noch irgendwie ein Bier trinken und das eigentlich Schöne war dann, als wir dann nach Liverpool gekommen sind, haben die sich freigenommen und uns die Stadt ein bisschen gezeigt und natürlich auch ein Bier trinken unten am Hafen, ne, an den Docks und die hatten gar keine Karten für das Spiel, aber die sind halt mit uns extra freigenommen und mit uns so ein bisschen rumgezogen und ja, zeig euch mal meine Stadt und das war einfach, damit ging es halt los und dann sind wir, klar, das Spiel war natürlich, ich meine, fußballerisch war es natürlich schon ein Spektakel, ja, und aber ich fand die, und es war tatsächlich auch mein erstes Mal international, dass ich mitgefahren bin.
War es ein guter Auftakt.
Ja, das war...
Ja, ergebnistechnisch nicht, aber vom...
Ja, aber vom Stadion, von der Stadion.
Ja, vom Erlebnis, genau. Die Freunde hatten vorher immer zu mir gesagt, du musst unbedingt mal mitfahren, und mir Fotos geschickt, da waren sie vorher, glaube ich, in Porto. Und dann kam Liverpool, die Auslosung, und dann war ich, okay, na gut, dann muss ich ja mitfahren. Was aber so toll dran war, fand ich, dass wir nach dem Spiel sind wir mit dem Bus wieder in die Stadt gefahren und da saß ein Liverpool-Fan neben mir und hat irgendwann, und es war ganz leise im Bus, also wir waren auch so, das war so gemischt, ne, da waren viele, viele Liverpooler und viele Dortmunder und saßen alle so ein bisschen nebeneinander und haben, es war so ein, naja, gedrücktes, also die Liverpooler waren natürlich schon froh über das Ergebnis, ne, aber die haben, man hat so das Gefühl gehabt, die wissen genau, wie es uns geht. Die haben ja auch schon oft so Spiele gehabt, wo sie so blöd voll oder knapp verloren haben. Und irgendwann meinte der eine zu mir, sag mal, wie geht's dir denn? Und dann dachte ich mir, wow, das ist ja, also das hatte ich irgendwie nicht mitgerechnet. Und dann waren wir danach noch in der Kneipe in der Stadt und ich habe sogar von einem Fan noch ein Trikotgeschenk gekriegt, was, also einem Liverpool-Fan, und haben mit denen ein Bier getrunken und es war so einfach. Nächsten Tag auch beim Frühstücken und so kam der Kellner rüber, hat uns nochmal kurz, ach, wart ihr auch im Spiel, beim Spiel? Und das war einfach so eine schöne, ja, wie es halt sein soll, einfach, ne? Das, klar, einer gewinnt und ist weiter, aber.
Und einer verliert recht dramatisch.
Einer verliert recht dramatisch, leider, aber es war einfach ein tolles Erlebnis, so.
Es gibt ja einige, die jetzt von Anfield oder ganz generell von der Stimmung in den englischen Stadien eher enttäuscht sind. Ich muss da die Hand heben, ich gehöre auch zu dieser Gruppe von den Leuten. Aber ich habe gehört, an dem Tag haben die Heim- und die Auswärtsfans wirklich alles rausgehauen. Ich meine jetzt auch nicht nur bei You'll Never Walk Alone. Ich meine, klar, das war klar, dass da alle mitmachen, ja. Aber auch sonst so über die ganzen 90 Minuten.
You Never Walk Alone war ein bisschen witzig, weil die singen das in der Ticken anders, in einer anderen Geschwindigkeit. Ja. Das hat dann irgendwie einen Moment gedauert, bis sich das so gepasst hatte. Aber klar, die Stimmung war, ja gut, aber bei dem Spiel, wir sind ja so schnell in Führung gegangen und dann ist das so gekippt und die Stimmung war unglaublich. Das war dann auch am Ende sind die Liverpool-Fans, also wir warten ja noch eine Blocksperre und durften noch nicht raus und die Liverpool-Fans sind dann an uns vorbeigelaufen und haben rüber applaudiert schon. Mhm. Und ja, ich glaube, das sagt schon einiges.
Ja, es gibt manchen englischen Heimverein, der reagiert dann. Also wir haben ja zum Beispiel in den 11-12er Jahren auch, ich glaube, 2 oder sogar 3 Mal bei Arsenal gespielt. Mhm. Und da fand ich immer, da kam überhaupt gar nichts zurück. So, ne? Der Auswärtsblock war echt stark. Also besonders beim ersten Mal, da haben wir viel zu viele Dortmunder Karten geholt. Da war ja sogar der Oberrang noch schwarz-gelb. Also das fand ich war wirklich legendär. Aber dann, ne, Highbury, früher hat man ja auch gesagt, da kam halt gar nichts von. Ja. Und dann an dem Abend hat Liverpool mal gezeigt, wo der Hammer
das
hängt.
Ja, das war schon groß. Aber ich glaube, die ganzen Vorzeichen und sowas, ne, die ganze Bedeutung des Spiels, gar nicht nur wegen Viertelfinale oder sowas, sondern auch wegen Kloppo so weiter. Das war schon was ganz Besonderes. Und ich war auch vorher mal bei Spielen Liverpool gegen Arsenal, wo ich auch dachte, das war übrigens mein erstes Spiel auch in England, wo ich auch dachte, boah, jetzt bist du hier. Und dann dachte ich auch so, ja, das war's jetzt. Also,
Wahnsinn.
Und das war auch ein tolles Spiel. Es waren 3-3, ein ganz dramatisches damals. Aber da habe ich auch gedacht, so richtig Feuer ist hier nicht unterm Dach. Aber bei dem Spiel gegen die Borussia, das war schon Wahnsinn. Ich glaube, was du beschrieben hast nachher in den Bussen, diese Stimmung, ja, wir sind froh, aber auch nicht überschwänglich.
Ja.
Ich glaube, die wissen, dass sie extrem viel Glück gehabt haben. Ja. Weil so eine Führung, so ein 3-1 war es, glaube ich, bis zur, ich weiß gar nicht, welchen Minute.
2-0 und dann 3-1.
Ja, genau, das gibst du ja normal nicht mehr her. Und dann in der Art und Weise, ich weiß noch, ich war 4 Minuten vor Abpfiff, ich war damals für einen Bezahlsender als Experte und Kommentator da. Und bin ein paar Minuten vor Abpfiff schon runter, damit ich die Trainer empfangen kann, beziehungsweise den Gewinnertrainer Thomas Tuchel. Und musste mir ja dann schon Fragen ausdenken, so, jetzt hast du irgendwie 4 Minuten Weg und schreibst dir alles auf und dann komme ich unten raus und dann war es ausgeglichen schon, als ich so geguckt habe. Und dann liefen noch irgendwie die letzten 1-2 Minuten und du verlierst das Ding und musst halt nochmal schnell alles durchstreiken und erstmal gut, das war dann einfacher, weil es dann Kloppo war und mit dem habe ich eine andere Ebene und das kommt dann aus der Hüfte, aber ich sag nur, es war eine wahnsinnige Dramatik, Stimmung war unfassbar und ich glaube aber, die Fans wissen, okay, wir sind hier echt nochmal davon gekommen und deswegen so Hut ab vor euch, wie viel Lärm ihr gemacht habt und bloß nicht zu viel feiern, weil eigentlich wären wir jetzt draußen gewesen, so ungefähr.
Ja, ja. Das ist bestimmt auch mit dabei gewesen, ja. Aber das war auf jeden Fall ja, das war insgesamt, also klar, das Spiel haben wir verloren, aber insgesamt war das so ein toller, so eine tolle Reise und das mit, also und dann, ja klar, also Anfield Road einmal erleben.
Ja, 4 Jahre danach darf man das dann auch so wahrnehmen. Ich glaube, es hat eine Weile gedauert, weil so ein Spiel und so eine Chance dann auch, ne, jetzt unabhängig, ob auf der anderen Seite, ob du dann sagst, ja gut, dann sollst du ja Kloppo jetzt aber machen oder so. Ich glaube, die kamen ja bis ins Finale, aber haben es dann vergeigt im Finale. Ja.
Überraschend gegen Sevilla.
Ja, leider.
Ja, den
soll es schon mal gegeben haben, ne?
Ja.
So, wie finden wir jetzt die Kurve von der Anfield
Road? Jetzt bin ich gespannt.
Nach
jetzt.
Lotte. Ja. Nee, aber es war, ich fand das ganz gut, dass du gesagt hast, was mir auch in Erinnerung geblieben ist, es ist die Auswärtsfahrt, oder wenn wir ja ganz ehrlich sind, sind es ja 2 Auswärtsfahrten. DFB-Pokal 2017 gegen Lotte. Zunächst mal, wann und wie hast du erfahren, dass die Reise nach Lotte eigentlich umsonst war?
Wir sind tatsächlich, also es gab so Gerüchte vorher schon, so ein bisschen, also und wir haben ja auch auf der Fahrt
Bist du dann von Berlin mit dem Zug dahin oder wie
ja,
bist du
hingekommen? Ja, aber genau, von Berlin hergekommen und dann haben mich Freunde, die auch in der Nähe von Münster wohnen, mitgenommen. Und dann sind wir mit dem Auto gefahren und waren schon so, ja, es soll schneien und es war schon so ein bisschen, ich weiß gar nicht mehr, ob das irgendwie schon so eine Ansage war, dass es eventuell ausfallen könnte. Auf jeden Fall waren wir schon so ein bisschen skeptisch. Und dann sind wir angekommen und haben gesehen, okay, das ist jetzt, da lag draußen der Schnee auf der Wiese vorm Stadion. Und wir sind dann tatsächlich rumgelaufen zum Stadion hin, hat noch ein bisschen gedauert, Einlass und so. Und dann waren wir drinnen und dachten jetzt, okay, jetzt geht's gleich los. So. Also war noch eine Stunde. Und als wir in den Block reingegangen sind, also über den, das ist ja nicht so groß das Stadion. Ich habe mich sehr gefreut, da eine Karte gekriegt zu haben in so einem kleinen Stadion.
Super.
Ne? Und, ja, und dann halt Pokal. Und dann sind wir so rein, über die paar Stufen hoch, in den Block rein. Und dann kam die Anzeigetafel im nächsten Moment, Spielfeld aus. Und wir waren so, das kann nicht sein.
Wir sind doch
und,
hier.
Und dann sah das auch, ich meine, der Rasen war ja noch, da war ja keiner drauf, ne? Und der Rasen sah ja noch gut aus irgendwie, so im ersten Moment. Und dachte mir, das kann doch nicht sein.
Wir haben sie nicht bestellt, aber Emma kommt gerade um die Ecke. Hallo Emma.
Ja. Hier ist immer was los.
Emma antwortet nicht.
Ja, nee, Emma.
Ja, ja, aber winkt. Immerhin.
Und ja, und der Rasen sah eigentlich noch in Ordnung aus. Und wir dachten, wieso sagen die denn das jetzt ab? Das sieht doch gut aus. Und dann kam ein Ordner vorbeigelaufen auf der anderen Seite vom Zaun und hat so in den, dann einfach, der ist da einmal lang gelaufen und dann waren so ein paar Zentimeter tiefe Spuren und es ist einfach ein Matsch gewesen und der Rasen ist einfach so weggegangen und dann war so, okay, ja gut, jetzt geht nicht. Also, ja.
Also bei mir war das AHL, also ich war auch da und habe das genauso erlebt wie du, ne, auf dem Hinweg über die A1, Schneeregen, du denkst so, oh Gott, ey, ob die das überhaupt anpfeifen, aber dann bist du da und ich finde sowas super. Ich habe mich so gefreut, dass es Lotte geworden ist, weil für mich ist das auch DFB-Pokal, dass du in so ein winzig kleines Dorfstadion, also bei mir war es so, ich kam da an, keine Parkplätze, alle Acker schon komplett voll geparkt. Da habe ich einfach bei einer Frau geklingelt und gesagt, Entschuldigung, ich will hier zum Fußball, kann ich bei Ihnen in der Einfahrt parken?
Ja, ehrlich?
Ich gebe Ihnen auch einen Zehner und so, Quatsch, jetzt park hier dein Auto und renne los, Spiel fängt gleich an. Ne? Fand ich super. Also das ist für mich so DFB-Pokal. Dann kommst du da an, nimmst die total totgegrillte Bratwurst noch schnell mit, ne? Und stehst dann da, der Block war ja auch richtig schön voll, also der Auswärtsblock wäre bereit gewesen.
Genau.
Und dann aber, als wir raus sind, da haben die ja mit den Treckern da die Autos aus dem Matsch gezogen. Ne? Stimmt, alle, die auf dem Acker geparkt haben, kamen
ja nicht mehr alles so matschig. Ja. Ja, genau. Ja.
Also es war, glaube ich, schon okay, dass sie es abgesagt haben. Aber es war mega schade, weil ich hätte gerne an dem Abend in dem Stadion so eine richtige, nachher sind alle braun, schwarz und durch. Ne? Also wäre eine richtige Schlacht in Anführungsstrichen geworden.
Und was du sagst, das ist halt so der Pokal, ne? Was es ausmacht auch so ein bisschen. Das mag ich auch sehr, sehr gerne, so solche Spiele. Und wir hatten zum Glück irgendwie auch in dem Wohngebiet da geparkt gegenüber vom Stadion und sind ganz gut weggekommen. Aber halt sehr enttäuscht natürlich.
Ja, jetzt wurde es ja dann verlegt in eins der auch schönsten Stadien der Fußballhistorie sowieso. Auch ein ehemaliger Verein von mir, VfL Osnabrück, nämlich nach Osnabrück rüber. Jetzt an euch beiden Fußballromantiker, das ist ja dann schon die nächste Stufe Stadion. Also Lotte bei aller Liebe, aber das ist ja dann eher so Zweitliga, alte Zweitliga-Zeitstadion. Ist es dann trotzdem noch romantisch genug für euch oder war das irgendwie, das reicht auch noch?
Also ich hatte große Probleme, das Spiel zu sehen, weil ich war relativ spät dran. Mich haben sie tatsächlich rausgezogen. Mich haben sie gefilzt bis auf die Unterbuchse, keine Ahnung
du
warum.
Du siehst auch so aus.
Ja, wollte ich echt sagen. Ja. So halbglatze, graue Haare, der ist gefährlich. Ja, der ist gefährlich. Genau. Nee, aber die haben in meinem Portemonnaie zwischen den Kreditkarten geguckt, ob ich Aufkleber mit habe. So gründlich waren die. Total albern. Total albern. Auf jeden Fall war ich dann sehr spät da, habe mich noch irgendwie ganz oben in den Auswärtsblock reingeklemmt und hatte natürlich nur Fahnen vor mir. Also ich habe keins der drei Tore gesehen. Aber ansonsten hast du recht, Osnabrück, finde ich, Bremer Brücke ist tatsächlich ein Stadion. Das ist so schön eng, kompakt. Genau. Ne? Also das ist, es ist immer laut. Ja. Leise geht da gar nicht.
Sehr gut, dass ich keine Aufkleber hatte zu der Zeit. Noch nicht.
Ja. Das nächste Mal ziehen sie dich raus, das ist auch so gefährlich aus.
Aber hast du Jogginghose angehabt?
Nee,
weil das hat ein Kumpel, also der mit war, den haben sie auch, und dann meinte der andere, da ist doch klar, wenn du Jogginghose anhast.
Ach, das ist dann das Zeichen dafür? Okay.
Wusste ich auch noch nicht, aber anscheinend.
Ja, da bin ich zu grün hinter den Ohren, das muss ich mal sagen.
Aber das Stadion war, das ist ja auch ein schönes Stadion und auch, so ein kleiner Gästeblock und halt irgendwie und dann war das Spiel Es war ja ein bisschen zäh, aber gut, das Highlight war natürlich das Tor von Schmeller am Schluss, ne? Der Freistoß.
Ah, Marcel Schmelzer hat ein Tor geschossen.
Ja, das war ja.
Konntest du ja nicht sehen. Nee.
Ja, doch, ich hab's gesehen.
Also kommt drauf an, wo. Ich habe mich früher, als ich da gespielt habe, muss ich ganz kurz dazu sagen, habe ich immer gedacht, mir waren die alten Tribünen, jetzt ist es ja ein bisschen modernisiert und sowas, aber die alten Tribündächer, insbesondere hinter dem Tor. Ja, ich weiß gar nicht, in welche Richtung das jetzt ist, muss ich ehrlich gestehen, aber da hing das Dach so tief. Da habe ich immer gedacht, wenn du da ganz oben unter dem Dach stehst, dann siehst du wirklich nur so den Platz, aber wenn einer hochspringt zum Kopfball, siehst du gar nicht mehr, ob er den Ball getroffen hat, so ungefähr. Also so flach kam mir das Dach immer als Spieler vor, als ich mich da unten warm gemacht habe. Mhm. Aber
also ich würde jetzt nicht sagen, nicht lebensgefährlich ist, aber ich sag mal, du würdest jetzt nicht mit deiner 11-jährigen Tochter hin. Ich habe es ein paar Mal in Osnabrück erlebt, wenn du dann da so ein paar Rauchtöpfe hast, das zieht halt ganz langsam ab. Da hast du lange dahin. Spaß oben, ja, wenn du dann da oben bist.
Ja, also ja, bei so einem, wenn man weiß, dass der Block auch noch relativ klein ist bei einem Auswärtsspiel und so, da ist das ja dann nicht so gut mit den Kindern, aber
ja. Ja. Achso, ich dachte, da wolltest du sagen, da lässt du deine Bengalos zu Hause.
Lässt er die Jogginghose aus. Ja,
das sage ich jetzt. Genau.
Der dritte
Kein
Moment.
Kommentar.
Wir müssen über den dritten Moment noch sprechen. Das ist gar nicht so lang her. Mai 2019. Der BVB hat hier zu Hause Fortuna Düsseldorf zu Gast. Vorletzter Spieltag war es von der Saison 18-19. Ja. Und wir hatten ja noch... Wir hatten so einen Finger hatten wir noch dran an der Schale, so ungefähr.
Ja, das war ja noch, genau.
Ja, erzähl mal, Andi. Das war ja nicht nur deswegen ein Highlight für dich, sondern gab es ja noch was.
Ja, war mein Geburtstag. Ja. Ich hatte, das war auch ein toller Tag. Also war ein super schöner Geburtstag. Zum Glück haben wir gewonnen.
Mhm. Da hat er aber auch nicht in Block 83 gesessen, nee, sondern die Geschichte, da bei dir.
Ja. Ah, okay.
Na, die Geschichte war so, dass die... nachdem wir die Aktion angefangen hatten, bin ich natürlich irgendwie relativ schnell auch mit der Stiftung in Kontakt gekommen und da war es dann so, dass sie gesagt haben, also als kleines Dankeschön würden sie uns gerne mal ins Stadion einladen und wir haben dann geredet und Shari meinte irgendwie, sag doch mal wann du kannst, überleg mal und ich hatte dann gesagt, so, ja, okay, das ist zwar noch eine Weile hin, also das war im Herbst, glaube ich, ein Jahr vorher. Und ich habe gesagt, aber zu meinem Geburtstag hatte ich mir gewünscht, dass wir im Stadion feiern. Und da bin ich auf jeden Fall da. Und dann meinte sie, ja, okay, dann schreibe ich das jetzt mal auf. Und
ihr seid da schon im engeren Austausch, sage ich mal.
Ja, ja, also klar, also wie gesagt, bin halt relativ schnell mit der Stiftung in Kontakt gekommen. Das sind ja dann auch nur ein paar Leute, die da arbeiten, ist ja relativ klein gehalten, damit die Kosten auch nicht so hoch sind. Und mit Nevin natürlich auch. Das hat eine Weile gedauert, weil er ja dann in Saint-Étienne gespielt hat. Mhm. Und bis wir uns dann tatsächlich mal getroffen haben, also er wusste schon sehr schnell von der Aktion und hat auch mal so ein Video gemacht, mit dem sie uns überrascht haben und auch natürlich auch an die Unterstützer ein Dankeschön geschickt. Aber wir haben uns getroffen, wir waren beim Geburtstagsfeier von der Stiftung eingeladen und bei so einem Unterstützertreffen in Berlin, als er dann da war und ein paar Mal haben wir uns getroffen.
Tja, und das wäre jetzt eigentlich der perfekte Moment, um Nevin auch mal anzurufen und den Podcast dazu zu holen. Wir rufen ja in jeder Folge einen aktuellen oder ehemaligen BVB-Spieler an und wir waren auch mit Nevin verabredet. Gestern kam dann die SMS, dass ihm ein wichtiger privater Termin dazwischen gekommen ist und ich will auch gar nicht ins Detail gehen, aber auf jeden Fall vollstes Verständnis von uns. Mhm. Wir haben gerade eben, hat er mir nochmal geantwortet, ausgemacht, dass ich ihn dann in den kommenden Tagen anrufen werde und dann hängen wir das Telefonat, würde ich sagen, mit Nevin einfach an diese Folge hinten dran, denn es wäre eine Schande, wenn wir so viel über ihn, aber gar nicht mit ihm reden. Ovo, wenn mich nicht alles täuscht, dann seid ihr zusammen hier im Sommer 2008 beim BVB aufgeschlagen, Nevin und du. Wie hast du ihn denn damals, also ich erinnere mich noch an diese Frisur, die er damals hatte, wie hast du ihn denn so erlebt? Also da bringt Kloppo diesen Innenverteidiger aus Mainz mit. Was war er damals für ein Typ und was für ein Mensch und Spieler ist dann aus ihm geworden?
Ja, er war ein, wie soll ich das beschreiben? Er war sehr jung ja noch damals. Wir hatten ja mit ihm und Mats und noch einigen anderen dann eine relativ junge, ich sag jetzt mal, Enklave innerhalb der Mannschaft. Du hast die Frisur angesprochen, die sogenannten Cornrows, die ich selber auch schon mal hatte, aber das ist Jahre, Jahre her. er war ein, was war für ein Typ? Ein junger Fußballspieler, ein junger Profifußballspieler, will ich meinen. Ne? So Interesse an Autos, Rapmusik, auch Partys machen und so. Das war, und ich muss sagen, ich habe bei keinem anderen Mitspieler oder in meinem Umfeld ein Erwachsenwerden und ein Reiferwerden-Prozess so wahrgenommen wie bei Nevin. Mhm. Also das ging sicherlich die erste Zeit, hat er das alles, glaube ich, auch genossen. Ne? So auf dieser Bühne dann Borussia Dortmund und Fußball, Bundesliga und so weiter und so fort. Und irgendwann hat es dann, und ich weiß gar nicht genau, was es war, hat es aber Klick gemacht und er hatte andere Interessen. Es mussten, die Autos wurden, ne, ging weg und das war nicht mehr wichtig. Und dann kam dieses Stiftungsthema und ja. Gutes tun in Vordergrund. Er wurde immer ruhiger, es gab nicht mehr, keine Partys mehr oder hast ihn kaum noch gesehen. Mhm. Und da hast du richtig so mit ganz großen Schritten einen Reifeprozess bei ihm gesehen. Und das war zuerst recht merkwürdig, weil es wirklich schnell ging, also große Schritte waren und wir als Spieler dann erstmal dachten, was ist denn mit dem los jetzt auf einmal? Mhm. Ne? Wieso ist der Wagen weg oder wie kommst du nicht mehr mit, wenn wir feiern gehen? Und nö, brauche ich nicht mehr und so weiter und so fort. Das ist dann am Anfang erstmal natürlich merkwürdig, aber total schön. Und jetzt, wenn ich ihn jetzt treffe, ich habe das letzte Mal, glaube ich, vor einem Jahr oder so, habe ich mit ihm auch ein Interviewformat gemacht. Und da hat er das alles nochmal erzählt und wie er redet. Und das ist total schön zu sehen, was aus ihm geworden ist und wie viel er eigentlich von all diesem Ganzen, was dem Fußballprofi so ausmacht, eigentlich abgelegt hat und gesagt hat, das ist mir nicht mehr wichtig, sondern mir ist wichtig, diese Plattform zu nutzen und diese Möglichkeiten, die ich habe, zu nutzen, um die Welt ein Stück besser zu machen. Und das ist fantastisch.
Also er ist sich, wenn ich dich richtig verstehe, er ist sich auch schon sehr früh bewusst gewesen, wie geht mein Weg weiter?
Ja, also das sind ja jetzt schon auch einige Jahre. Ich weiß gar nicht genau, wann die Stiftung gegründet wurde, aber
2016,
12. Ja, das ging nämlich früh los. Ich war ja noch hier, also ich war ja noch beim BVB, auch als Spieler. Und siehst du, das sind dann 4 Jahre von dem Moment, wo ich ihn kennengelernt habe, wo er jung und flippig war, bis hin zu, ich will hier was ganz Seriöses machen. Und das ist total schön und das lebt er jetzt immer noch mit voller Hingabe. Und ich finde das ganz, ganz besonders. Also davon gibt es ja auch nicht so viele. Jeder macht ein bisschen was, aber so wie Nevin gibt es auch nicht viele, die da so sehr das Ganze auch leben.
Ja, ich glaube mit der Intensität
ja.
Und dass er da auch immer wieder, wenn er kann, vor Ort ist und schaut, dass es den Projekten auch gut geht und das alles läuft und die Spendengelder einfach auch da ankommen, wo sie sollen. Genau. Und dann vor allen Dingen auch natürlich die, was er ja durch den Fußball und durch die Situation, in der er es halt machen kann, aber halt ja trotzdem ist es ja einfach, dass er gesagt hat, er verträgt die Verwaltungskosten einfach komplett selber,
eben,
damit die Spenden einfach zu 100% in die Projekte reinkommen, dass
Aber also auch so andere Dinge. Ich habe ihn in Berlin gesprochen, er hat kein Auto in Berlin. Also wozu brauche ich ein Auto? Das wäre ja nur reiner Luxus, weil hier gibt es Verkehrsmittel und so weiter und so fort. Diese ganzen Ansichten, das ist super schön. Und andere Fußballprofis, auch wenn sie was Gutes tun, die nutzen dann immer noch Zeit, um in Urlaub zu fahren. Ich glaube, Nevin macht Urlaub, wenn er für seine Stiftung was machen kann. Das ist sein Urlaub. Und da geht er drin auf. Und ich, also wie gesagt, in der Form den größten Respekt und absoluten Hut ab, weil so habe ich das, glaube ich, noch nie gesehen und noch nie gehört, dass das einer so intensiv macht.
Ja, auf jeden Fall. Und das ist auch, also ich finde auch, dass man, das zieht einen dann auch mit. Also wenn man sieht, mit wie er da dabei ist und also einfach zu 100% und auch die seine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bei der Stiftung, wenn man, also ich habe die ja jetzt alle kennenlernen dürfen und auch zu dem Geburtstag die viele von den Unterstützern, und das sind schon einfach, das merkt man einfach sofort, dass es wie die Leute ticken und was das für herzliche und tolle Menschen sind und die sind da alle dabei, so mit derselben Leidenschaft. Und das ist schon, da kommt man ja dann auch gar nicht mehr, also umhin irgendwie da selber auch so ein bisschen zu versuchen und zu gucken, was man halt machen kann, um das zu unterstützen, finde ich. Also jedenfalls geht's mir so.
Tja, Andi, ich würde sagen, zum Ende hin möchten wir dir natürlich nochmal die Chance geben, jetzt genau zu erklären, wie man dich eigentlich erreichen kann. Du hast schon gesagt, bei Twitter bist du.
Ja, wir müssen noch die Frage, wie ist es eigentlich mit dem Softwareentwickler, ne? Hat man noch.
Ja, also ich bin mir ziemlich sicher, dass man die rein. Nein, aber du hast doch, unter anderem gibt es bei Twitter gibt es auch den Account Tore für Nevin. Also wenn man jetzt, sagen wir mal, einige unserer Zuhörer sagen, finde ich spannend, finde ich interessant, aber wie finde ich denn diesen Andi und wie finde ich Tore für Nevin? Also wo und wie
Also es
kommt
gibt,
man an dich ran?
Angefangen hat es mit auf Twitter, Also angefangen hatte ich selber. Ich habe dann irgendwie ein paar Tage später nochmal einen extra Account gemacht für die Aktionen, um halt nicht, dass dann niemand meine Tweets unbedingt jetzt lesen muss. Und es sollte ja auch was extra, also nochmal einen, ne, die Aktion sein. Das halt Tore für Neven, also mit UE und zusammengeschrieben. Findet man, glaube ich, ja, wenn man auf Twitter danach sucht, dann ist nach der ersten Saison, hatte ich so überlegt, oder wir zu Hause irgendwie, was machen wir denn, können wir das noch ein bisschen weiter, also das lief ja schon ziemlich gut, da haben viele Leute mitgemacht und dann haben wir gedacht, okay, jetzt mal gucken, was kann man denn noch machen, haben dann so im Visitenkartenformat so kleine Kärtchen gedruckt, die man im Stadion verteilt und dann braucht man natürlich auch eine Webseite dazu, weil die, auf der Karte kann man es ja jetzt nur nicht so erklären in drei Sätzen. Und dann hatte ich die Idee, eben, da kommt dann der Softwareentwickler ins Spiel, dass ich die Webseite so baue, dass man kann sich da anmelden und sagen, ich möchte da mitmachen und dann schicke ich den Leuten, die mitmachen, jeweils eine Erinnerung jeden Monat mit einem Link zum Spendenformular, wo dann ihre Daten, also ihr Name und vor allen Dingen halt der richtige Betrag.
Tore sind schon eingerechnet.
Das ist schon vorausgefüllt, so, ja. Also ich versuche es denen halt so einfach wie möglich zu machen. Mittlerweile ist es ja so, dass das ist dann auch mit der Zeit so ein bisschen entstanden. Am Anfang waren das irgendwie die Tore und wir hatten irgendwie gesagt, so macht mal, also der Vorschlag war immer so 1 Euro pro Tor. Man kann natürlich auch irgendwie 5 Euro machen, wenn man will, aber da kommt dann ja auch ein bisschen was zusammen, so.
Ja, schöne Grüße von Erling Haaland, ne?
Genau, ja. Ja, genau, vielen Dank. Naja, das Schöne ist, wenn man weiß, dass die Stiftung hat, man kann das ja so mitteln, das stimmt ja nicht immer, das ist ja je nach Brunnen auch unterschiedlich, wie viele Leute jetzt damit versorgt werden und es werden ja auch Brunnen und Sanitäranlagen an Schulen gebaut, damit die Kinder da einfach, die können dann einfach mehr zur Schule gehen. Ne? Also wenn sie da die Möglichkeit, also erstmal das Wasser und sie müssen nicht mehr Wasser holen jeden Tag. Da sind ja oft die Kinder einfach zuständig dafür in der Familie und brauchen da auch mehrere Stunden.
Eben.
Das sind Wegstrecken, die sagen immer im Schnitt 6 Kilometer und das ist ja dann auch nicht einfach irgendwie ein Fußweg, sondern halt Berg runter zum Wasser und Berg wieder hoch auf dem durchs Gelände und wenn es dann Brunnen gibt und eben auch die Sanitäranlagen für die besonders für die Mädchen wichtig sind, dann ich glaube die Zahlen waren so, dass dann 40% mehr Kinder zur Schule gehen können in den Gegenden.
Super, ja,
das wirkt halt schon und dadurch kriegen die eine Ausbildung und kommen auch so ein bisschen aus diesem Kreislauf raus, dass sie einfach zu wenig Zeit haben für solche Sachen und kriegen halt eine echte Perspektive auch. So. Ja, jetzt bin ich abgeschweift. Ne? Am Anfang war es halt für die Tore und mittlerweile denken sich die Leute auch irgendwie noch zusätzliche Geschichten aus und das Formular kann man auch so, da gibt es schon so ein paar Vorschläge, also da gibt es dann irgendwie, weiß ich nicht, Einsätze von Neven ist natürlich, machen viele und auch seine Tore, auch jetzt bei den Niesliesbohr noch und bei Union. Und Einsatz Schmelle ist natürlich immer ein beliebtes, kommt leider nicht so oft vor, aber weiß ich nicht, Weiße Weste, Tore nach Ecken ist jetzt neu und gerade trendet gerade so ein bisschen in den letzten
Tore nach Ecken geht gerade nach oben, ja.
Aber Weiße Weste hatten wir auch schon ein paar.
Ja, Weiße Weste war ja diese Saison auch schon fast bis auf das Augsburg-Spiel.
Ja, waren einige.
Genau. Kann man sich noch so, Freunde von mir denken sich dann auch irgendwie lustige Kategorien aus, die ich dann so hier programmiere mal. Viel Spaß, Andi. Weil ich dann versuche, das halt irgendwie natürlich zu automatisieren. Bei der Menge an Leuten kann ich die E-Mails ja nicht oder kann das nicht von Hand ausrechnen. Da kommt dann der Softwareentwickler dazu. Das macht mir ja Spaß und ist dann so ein, ja, da kann ich mit dem, was ich kann, irgendwie dann noch was, passt gut zusammen halt einfach auf einmal diese Fan sein und gleichzeitig damit noch was Gutes machen.
Das tust du.
Genau. Webseite ist Tore für Neven. Findet man relativ einfach, wenn man Tore und Neven googelt, dann er ist ja zum Glück Verteidiger in dem, also
ja,
in dem
Fall. Man eher bei dir als bei seinen Toren.
Ja, man kriegt ja immer so personalisiert, ich weiß nicht genau, müsstet ihr mal ausprobieren, aber ich glaube, man findet es relativ schnell, ja.
Ja, ich würde sagen, danke, dass du da warst.
Ne? Ja, sehr gerne.
Also aus Berlin. Fährst du jetzt eigentlich direkt wieder zurück?
Ja, nachher schon, ja. Bin gestern angekommen, aber Ja, das ist nicht so, das kennen wir ja. Wir waren ja oft, wir sind ja oft, also jetzt natürlich nicht mehr, leider durch die Pandemie, aber sonst eigentlich so oft es geht.
Ich würde sagen, ihr zwei sprecht jetzt gleich noch ein paar Fragen an Nevin ein. Ne? Ja. Die nehmen wir auf und dann kann ich hier zum ersten Mal unsere Podcast-Maschine, die hat hier wie Stefan Raabs Nippelboard früher, die Älteren werden sich erinnern, so ein paar Knöpfe. Und dann drücke ich da einfach drauf und schieße dann eure Fragen an Nevin ab, wenn ich den am Telefon habe. Ja, also nochmal, ne? Viel Erfolg für deine Initiative.
Ja, danke.
Gleich geht's also weiter mit dem Anruf bei Nevin in der Türkei. Aber für jetzt verabschieden wir uns erstmal aus dem Stadion, aus Block 13. Ciao.
Ciao. Ja,
tschüss, vielen Dank.
Und hier kommt der versprochene Nachschlag, aber bevor ich mit Nevin telefoniere, kommt noch ganz kurz die Werbung. Ihr habt es am Anfang gehört, unser Partner bei diesem Podcast ist das BVB-Fankonto. Was ist das BVB-Fankonto? Das ist ein kostenloses Girokonto von der comdirect mit reichlich Vorteilen für BVB-Fans. Schaut mal rein auf comdirect.de/bvb-mein-blog. Da seht ihr dann auch, dass es eine neue Aktion gibt. Als Neukunde bekommt ihr zusätzlich 3 Monate DAZN zum halben Preis. Wer also jetzt ein neues BVB-Fankonto eröffnet, kann ganz einfach den Streamingdienst DAZN für 3 Monate zum halben Preis gucken. Alle Details findet ihr auf comdirect.de/bvb-mein-blog. Und das war die Werbung. Nevin, schön, dass es noch geklappt hat. Wo erreiche ich dich denn?
Ich sitze auf dem Teppich in Denizli in der Türkei. Also bei schön, was sind das jetzt? Keine Ahnung. 18 Grad. Also schön angenehm, schön warm, schön ruhig.
Und der Teppich ist auch angenehm?
Der Teppich ist auch angenehm und ich sitze da manchmal dann gerne so im Schneidersitz. Dann habe ich eine Abwechslung zwischen dem Bürostuhl, dem Gymnastikball und der Couch. Irgendwie so ist ja auch ein halbes, also ein Homeoffice dann am Ende. Und ich habe gelernt, die Mischung macht. Von daher ist das jetzt auch ein gesunder Teil der Mischung.
Das ist schön. Das war jetzt ein bisschen Kopfkino. Jetzt wissen wir wirklich so ein bisschen die Situation, wie du da hockst. Also ich hocke ganz langweilig auf dem Sofa in der BVB-Geschäftsstelle an der B1. Und ja, ich meine, ich mache diesen Podcast immer zusammen mit Uwe. Und dieses Mal hatten wir eben Andi Zeidler zu Gast. Mit dem einen hast du ungefähr 4 Jahre zusammen in einer Mannschaft gespielt. Und den anderen kennst du ja bestimmt als fleißigen Unterstützer deiner Stiftung. Sag doch bitte mal was über die beiden. Also was für Erinnerungen verbinden dich mit Uwe und was verbindet dich mit Andi?
Ich glaube, beide sind sehr untypische Typen. Ich glaube, Obo hat sehr spät angefangen, hatte auch am Ende nur einen Trick, der funktioniert hat, aber der hat halt nur mal gesessen. Also wenn ich mich daran erinnere, vor allem halt Obo, er kannte echt nur einen Ball und das war steil nach vorne. Ich weiß nicht, ob seine Augen zu oder auf waren, aber es hat geklappt. Ja. ähnlich klappt es auch bei Andi, der eine Idee hatte, wirklich dann gemeinsam als Fanclub, als Fußballverein, fast schon als Fußballlandschaft mittlerweile, dann gemeinsam Spenden zu sammeln, damit Menschen ihr Recht auf Zugang zu sauberem Wasser und Sanitäranlagen gesichert bekommen. Beide sehr fokussiert, beide sehr engagiert und mit beiden macht es enorm Spaß.
Ja, und ich habe die ein oder andere Frage an dich mit den beiden aufgenommen, weil sie können ja jetzt nicht live dabei sein. Und ich würde sagen, wir fangen direkt mal an mit einer sportlichen Frage von Uwe.
Nevin, grüß dich. Du bist ja jetzt seit einigen Wochen in der Türkei. Erzähl uns doch mal von deinen Eindrücken vom Land und vom Fußball in der türkischen Liga natürlich auch, also deiner sportlichen Situation.
Das ist eine sehr gute Frage und am liebsten hätte ich noch viel mehr Zeit, um darüber zu erzählen. Also das Land und die Kultur ist einfach wunderschön, es ist sehr ruhig, es ist sehr menschlich. Wenn ich jetzt hier rausgehe, dann sind Cafés bzw. kleine Orte, Restaurants, wo Leute viel Tee trinken, also weniger Kaffee tatsächlich, aber viel Tee. Und du nicht viele Leute siehst am Handy, also vor allem die ältere Generation, die hat wirklich einen hohen Stellenwert für dieses gemeinschaftliche und auch dieses Soziale. Und das bringt sich auch bei uns in der Mannschaft wieder. Ein trauriges persönliches Schicksal. Der Vater meiner Freundin ist letzte Woche verstorben. Und hier bin ich zum Sportdirektor und zum Trainer gegangen und habe darum gebeten, dass ich jetzt mit ihr sein kann und auch bei der Trauerfeier dabei sein. Und für die war das gar keine Frage. Die haben gesagt, geh, mach, frag uns noch nicht mal. Wir wissen, wie wichtig es ist, für die Familie da zu sein. Ja. In Deutschland kann das zum Teil sehr anders aussehen, also dass man sich schon schämt, wenn man einen Tag frei haben muss. Und hier habe ich zweimal drei Tage, also insgesamt 6 Tage bekommen, um zu trauern und vor allem auch für meine Freundin da zu sein. Also das zeigt auch so ein bisschen, glaube ich, diesen Stellenwert von, ich sag mal, diesen stereotypischen, diese große Hochzeiten, aber auch große Trauerfeiern, die auch darauf andeuten, wie wichtig Familie und Zusammenhalt und hier ist und wie auch diese soziale Verbindung zueinander, wie stark und eingeprägt die ist. Und das manifestiert sich zum Glück nicht nur bei der Trauerfeier, sondern auch im Alltag wieder. Also auch bei uns, die Kollegen sind, also die türkischen Kollegen, wir haben ja auch einige aus Südamerika, auch aus Europa, West und Ost. Ja, da sind die türkischen Kollegen eben auch sehr, sehr zuvorkommend, sehr, sehr freundlich und schaffen damit eine Grundlage für einen wirklich sehr angenehmen sportlichen Alltag, Berufsalltag. Und insgesamt bin ich auch glücklich, was das anbetrifft. Von den Menschen kann ich nicht Schlechtes sagen, aber von den Resultaten bisher, das lässt noch ein bisschen zu wünschen übrig. Ja. Da lief es in den letzten Spieltagen leider nicht wie erhofft. Also wirklich kleine Sachen, und da kann ich auch die Antwort von hier die Antwort auf Oros Frage liefern. Hier entscheiden auch, also sehr wenige Momente in dem Spiel entscheiden das ganze Spiel. Das ist noch ein bisschen anders als in der Bundesliga. Ich glaube auch hier, dass auch noch ein bisschen mehr Wert draufgelegt wird auf Einzelaktionen und Einzeltalente, die dann mitunter auch ein Spiel entscheiden, wobei der Fußball auch primär in Deutschland vor allem durch einen kompakten Haufen sozusagen dann geprägt ist. Doch das sind auch jetzt nur die Einblicke nach wenigen Monaten. Ich glaube, ich bin keine 3 Monate hier. Ja. Von daher bin ich auch gespannt, was ich dann noch mal ein paar Monaten erzählen kann.
Ja, und jetzt können wir es ja auch sagen, die Beerdigung war natürlich auch der Grund, warum wir dich erstmal in Ruhe gelassen haben und dich nicht angerufen haben, als der Andi mit uns zusammen im Stadion gesessen hat. Also ich schaue von hier auf das Stadion. Als du mit dem FC Köln in Dortmund gespielt hast, hatte ich die Südtribüne gefeiert. Letzte Saison nach dem Unionsspiel wieder. Du hast dich also offensichtlich in die Herzen vieler Menschen hier gespielt. Und ich habe Andi gefragt, was die Gründe dafür sein könnten. Und das war seine Antwort.
Hauptsächlich, weil er Nevin ist, also weil er so ein bodenständiger Typ ist. Und das merkt man ja auch an allem, was er macht. Die ganzen Geschichten, wie er feiert nach der Meisterschaft und wie nah er an den Fans dran ist und einfach auch überhaupt nicht abgehoben. Und jetzt letztes Jahr ging es ja in Berlin rum, diese Geschichte, dass er da mit der S-Bahn zum Training fährt, ne, war ja großes, hat er hier auch schon gemacht. Und ich glaube, das finden die Fans gut und sich da irgendwie auch so ein bisschen wieder.
Also du meinst, es hat nicht nur was damit zu tun, was er auf dem Platz gemacht hat, sondern auch, was er neben dem Platz gemacht hat.
Na doch, natürlich auch auf dem Platz. Also wie er spielt, die Spielweise ist natürlich auch eine, die viele Fans lieben und gut finden, ne? Dass er sich reinhängt am Platz. Das ist ja so ein bisschen, hat ja auch miteinander zu tun. Also ich glaube, genauso wie er sich beim Fußball reinhängt und auf dem Platz alles gibt, gibt er dann halt auch in seinen, also vor allen Dingen für die Stiftung, einfach auch alles. Und man merkt, dass er da 100% dabei ist und einfach authentisch.
100% dabei und einfach authentisch. Nevin, ich weiß, es ist doof, immer über sich selber zu reden, aber erkennst du dich ein Stück weit wieder?
Also mit den Werten von 100% und authentisch kann ich mich sehr gut vereinen. Ich bin der ich bin, selbst dann, wenn es schwer ist. Und manchmal ist das schwer, vor allem halt in der Fußballbranche manchmal. Aber nichtsdestotrotz ist, glaube ich, da auch ein Dank angebracht von mir an die Fans, die mir dahingehend den Rücken stärken und mir auch gezeigt haben, dass ich der sein kann, der ich bin und mich nicht irgendwie verstellen muss. Das gibt auch nochmal einen wichtigen Rückhalt, vor allem in schwierigen Zeiten und auch ganz besonders in sehr guten Zeiten. Ne? Ich meine, ich war jetzt gestern ja noch in Dortmund. Ich bin gestern zurückgeflogen und bin da am BVB-Gelände vorbeigefahren und auch an meinem alten Parkplatz sozusagen, da an der Lindemannstraße. Ja, und all das erlebt zu haben, ich glaube, wäre ich den Standardweg gegangen, hätte das nicht so geklappt. Von daher hat das auch mir gezeigt, dass der authentische Weg und teils auch der atypische Weg einfach manchmal der richtige Weg ist, denn wenn man auf sein Herz hört, dann kommt man immer ans richtige Ziel an.
Sehr schöne Aussage. Jetzt kommt nochmal Andi, weil du wirst dich sicher nicht drüber wundern, wir haben auch im Gespräch mit ihm im Stadion viel über Tore für Nevin gesprochen, über seinen Antrieb, wie er die Idee hatte, wie viele Leute da mitmachen, wie viel Geld zusammengekommen ist, und er hat eben jetzt auch nochmal ein paar Fragen an dich, die sich mit der Stiftung befassen.
Hallo Nevin. Ja, ist ein bisschen komisch, dich jetzt zu fragen, wo du gar nicht dabei sein kannst leider, aber was ich wissen wollte ist, wie es denn jetzt gerade in Äthiopien, in der Tigray-Region aktuell aussieht, wie stark die Projektarbeit zum einen durch das Coronavirus, die Pandemie betroffen ist, und es gab ja auch noch ganz viele andere Sachen, die jetzt leider da gerade passieren, also die Heuschreckenplage und jetzt auch die Unruhen und die militärische Auseinandersetzung, die gerade angefangen hat. Und kannst du dazu irgendwie was sagen, wie sich das auf die Projekte auswirkt? Wie können die weitergehen? Inwiefern habt ihr Infos von eurer Partnerorganisation? Wie ist denn da der Stand?
Das sind sehr wichtige Fragen, die sehr schwer sind, sehr kurz zu beantworten. Und ja, ich gebe mein Bestes. Also einerseits die Heuschreckenplage ist, und ich habe heute nochmal drauf geschaut, es ist weiterhin präsent und wird auch in den nächsten Monaten zumindest präsent sein, was auch bedeutet, dass unsere Partner vor Ort unter anderem auch beschäftigt sind damit, den Kleinbauern vor allem zu helfen, die Viecher vorzutreiben von den Flächen, weil die fressen das ganze Essen auf und keiner will eine erneute Hungersnot. Das ist wirklich lebensbedrohlich, weil es die Lebensgrundlage wegfrisst. Der Einsatz ist das Einzige, was man dafür leisten kann, um eben die Situation zu verbessern, und das wird auch getan. Es gibt Covid, das ist klar, leider auch in Äthiopien, und die Maßnahmen, die ergriffen wurden, sind mehr oder weniger parallel zu das, was wir hier auch in Deutschland oder in der Türkei erleben. Aber die arbeiten können und werden auch fortgeführt unter Berücksichtigung dieser entsprechenden Maßnahmen, die Sicherheit bzw. Gesundheit der Menschen in erster Linie absichert. Also viele Sachen spielen sich dann eben nicht im Raum ab, die Workshops zum Beispiel, sondern dann eben im offenen und dann in kleinen Gruppen und so weiter. Also auch das bedarf nochmal mehr Arbeit, denn vorher konnte man in einem Raum 100 Leute haben. Jetzt muss man eben zu 20 Räumen à 5 Leuten gehen, beziehungsweise zu 20 Gemeinden à 5 Leuten. Das Dritte ist ganz aktuell und hinsichtlich des militärischen Konflikts, der sich dort entwickelt hat, seit knapp 10 Tagen, wo die Situation sich wieder verändern wird, 5 Minuten später, weil es extrem dynamisch ist. Es war kompletter Frieden, jetzt ist es nicht mehr. Es gibt diverse Aussagen, aber wenig kann bestätigt werden, da Strom, Internet und Telekommunikationssysteme fehlen. Trotzdem, wirklich vor nicht mal einer Stunde hatte ich ein Gespräch mit unserem Partner, der vor Ort ist, und der auch aus seiner Sicht berichtet hat, was momentan möglich ist, was sie momentan tun. Und das waren gute Nachrichten, denn sie können abseits von einer Zone, also das Bundesland ist nochmal in 6 Zonen verteilt, können also abhängig abseits von einer können sie weiterarbeiten in den anderen und das tun sie dann auch. Es ist aber schwer zu kommunizieren ohne Telefon, ohne Strom. Ja. Aber trotzdem, die Menschen brauchen Wasser, jetzt umso wichtiger denn je, denn auch diese militärische Lage wird jetzt nicht unbedingt die Lebensgrundlage verbessern, sondern wir hoffen und appellieren natürlich darauf, dass es da schnell einen politischen Dialog gibt, denn es ist eine politische Auseinandersetzung, die militarisiert wurde. Es ist keine ethnische eigentlich und deshalb hoffen wir, dass eben bald Frieden herrscht und wieder ganz normal gearbeitet werden kann. Doch unter den Bedingungen ist es trotzdem jetzt noch der Fall, dass sie das tun. Ich weiß natürlich nicht, wie das morgen sein wird, aber das ist heute die aktuelle Info dazu.
Aber dementsprechend kannst du wahrscheinlich auch noch nicht seriös sagen, ob du im Sommer da wieder hin kannst und dir selber vor Ort einen Überblick verschaffen kannst.
Ja, unabhängig davon hätte ich auch nicht gewusst, wie es wäre mit Corona, allein deshalb auch die Entscheidung zu treffen, dorthin zu fliegen und auch selbst einerseits nicht nur meine Gefahr, meine persönliche gesundheitliche gesundheitliches Risiko einzugehen, sondern auch das Risiko dort zu überbringen. Das ist auch eine wichtige Frage. Wir wissen nicht, wie weit sich das bis dahin klären wird. Wir haben aber seit diesem Monat auch einen Mitarbeiter vor Ort, der diesen Monat begonnen hat und vielleicht jetzt wichtiger ist denn je, vor allem dadurch, dass dieser Konflikt in der Hinsicht auch nicht geklärt ist am Ende des Monats, sondern keiner weiß, wie die Situation sich weiterentwickeln wird und wo sie sich stabilisieren wird. Und auf welchem Niveau? Auf das vorherige Niveau ist extrem unwahrscheinlich. Es gibt nicht so eine Auseinandersetzung und danach ist alles wieder davor. Deshalb ist es auch dahingehend geregelt durch eine weitere Person, die nun mal tagtäglich dort ist und auch die kulturellen und auch historischen und sozialen Aspekt viel nicht nur näher beleuchten kann, sondern auch selbst durch sein Leben involviert ist und das besser einschätzen kann als ich.
Wir haben durch Andi gelernt, ein Brunnenbau kostet Pi mal Daumen, ich weiß, es ist jetzt sehr grob, 10.000 Euro. Wenn ich an deine Stiftung denke, denke ich vor allen Dingen an Brunnenbau, denke ich auch an Sanitäranlagen. Was für Projekte sind es jetzt ganz konkret, wenn du es dir wünschen könntest, die du noch in diesem Jahr oder aber im nächsten Jahr umsetzen wollen würdest dort?
Wir sind fokussiert auf die ländlichen Regionen. Und da sind viele kleine Gemeinden, 200, 300, teils 400 Menschen bilden so eine Gemeinde. Und die Menschen haben keinen Zugang zu sauberem Wasser. Das bedeutet, tagtäglich sind sie, vor allem Frauen und Kinder, sind 4, 5, 6 Stunden unterwegs und trinken und holen irgendwie verseuchtes Wasser aus irgendeiner offenen Quelle. Das kann auch manchmal einfach irgendeine Pfütze sein. Das ist alles andere als menschenwürdig und die Menschen sind wirklich wundervoll, so wie wenn man die eigene Mutter oder eigenen Vater anschaut oder vielleicht auch die eigenen Kinder. Die Menschen wollen einfach das Beste für ihre Familie, möchten ein menschenwürdiges Leben leben und wir möchten das realisieren, indem wir Trinkwasserbrunnen direkt in der Gemeinde oder auch an Schulen bauen und auch an Schulen zusätzlich Sanitäranlagen bauen, da diese enorm wichtig sind für die Schülerschaft, ganz besonders für Mädchen, die dann auch im pubertären Alter einfach einen sicheren, abschließbaren Raum benötigen.
Ja, und Andi hat das uns auch nochmal so vor Augen geführt. Ein Kind, das täglich Kilometer geht, um vielleicht nicht mal sauberes Trinkwasser zu holen, kann natürlich auch nicht zeitgleich zur Schule gehen und die dringend notwendige Bildung erhalten, um dann
ein bisschen auch eine Zukunftschance zu haben. Nicht wahr? Das war sowas, das hatte ich auch komplett vergessen, dass du mit diesen Möglichkeiten den Kindern implizit ja auch die Chance auf ein besseres Leben, also nicht nur auf ein Trinkwasser, sondern tatsächlich auch auf ein besseres Leben, auf Zeit für Bildung gibst.
Genau, richtig. Wenn man das auch weiterdenkt, selbst wenn die Mutter Wasser holen geht, dann ist es in der Regel die älteste Tochter, die dann zu Hause bleiben muss, um auf gegebenenfalls Säuglinge dann aufzupassen. Also auch dann ihre Bildung wird dadurch beeinflusst. Und ich glaube, wir finden uns alle da wieder, wenn wir sagen, es gibt Menschenrechte, die sollten wir auch nicht nur predigen, sondern unseren Teil dazu beitragen, dass diese auch realisiert werden, weil ob Wasser und vor allem dann auch Bildung wichtig sind, darüber brauchen wir nicht diskutieren, oder die Wichtigkeit dessen. Wichtig ist tatsächlich, das dann auch zu realisieren, denn Wasser, Sanitäranlagen und die damit verbundene Bildung, die ermöglicht wird, ist nun mal die Grundlage für eine bessere Zukunft.
Ja, pass auf, ich habe von Ovo habe ich auch noch eine Frage, ich feuer die einfach mal ab.
Nevin, deine Stiftung sitzt in Dortmund. Ich weiß, dass du auch immer mal wieder in Dortmund bist. Also abgesehen davon, dass du ruhig mal Bescheid sagen kannst und wir uns auf einen Kaffee treffen können, wird Dortmund nach deiner Karriere auch dein Zuhause?
Ja, also dadurch, dass die Stiftung da ist, auch meine Freundin in Dortmund lebt und dort auch ihr Zuhause hat, ist das der nächste Gang. Tut mir leid, Ovo, es ist tatsächlich so, wenn ich in Dortmund bin, dann ist es alles wie im Flash. Ich bin da, mache da Sachen und dann bin ich schon wieder weg und denke mir, ja, ich hätte noch das und das und das gerne gemacht. Aber dafür wird dann später nach der aktiven Profifußballerkarriere genug Zeit sein.
Sehr gut. Ich kann ein Telefonat mit dir nicht führen, ohne dich auch was Sportliches zum BVB gefragt zu haben, weil ich bin mir sicher, dass du auch die Bundesliga noch verfolgst. Was kann denn diese Mannschaft in dieser Saison deiner Meinung nach reißen, in der Liga, im Pokal oder in Europa?
Also einerseits habe ich gehofft, dass man diese Saison irgendwie mit mehr Spieler auflaufen kann. Also irgendwie, dass sie 14 gegen 14 spielen, weil wir, glaube ich, genug herausragende Spieler haben und es mir manchmal echt leid tut, zu sehen, wer dann auf die Bank gehen muss. Ich glaube, dass wir dahingehend wirklich eine großartige Mannschaft haben, jetzt auch nochmal sozusagen Blut geleckt haben aus der vorherigen Saison, wo wir knapp dran waren und dann am Ende es aus der Hand gelassen haben. Jetzt muss dieser Reifeschritt kommen, auch wenn die meisten noch nicht mal ihr 20. Lebensjahr erreicht haben. Nichtsdestotrotz, glaube ich, sind wir auf dem richtigen Weg, um dieses oder spätestens dann wirklich im nächsten Jahr auch zuzuschlagen und das zu erreichen, was, glaube ich, auch wiederum mehr als die Hälfte der Fußballlandschaft in Deutschland und der Welt sich wünscht, und zwar, dass wir wieder Meister werden. Hoffentlich danach, also sollte man auch richtig einplanen, so nachdem diese Corona-Pandemie sich wieder irgendwie stabilisiert hat und wir uns wieder draußen treffen können.
Ja, in der Stadt. Meisterfeier mit Abstand in Dortmund wird schwierig. Da sind wir uns, glaube ich, alle.
Wird schwierig.
Du, dann danke ich dir sehr für deine Zeit. Ich wünsche dir den nötigen Erfolg im Abstiegskampf in der Türkei und ich hoffe natürlich, dass du noch mehr Leute wie Andi findest, die deine Stiftung ja so vorbildlich unterstützen. Nevin, alles Gute.
Super, vielen Dank und liebe Grüße und viel Erfolg.
Danke dir. Mach's gut. Ciao, ciao.
Tschüss.
Und ich hoffe, euch da draußen hat's auch gefallen. Wenn ihr keine Folge vom BVB-Fan-Podcast verpassen wollt, dann abonniert uns auf den bekannten Plattformen. Wenn ihr was loswerden wollt, dann schreibt uns an podcast@bvb.de. Tschüss aus Dortmund.